Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wie ihr seht, habe ich schon mal das Schaubild aufgelegt von den griechisch-römischen Philosophen, um so ein bisschen zu zeigen, wo wir uns gerade befinden, beziehungsweise was wir schon alles gemacht haben. Wie ihr ja euch daran erinnern könnt, wir haben bei Sokrates begonnen, sind dann zu Plato, mit dem haben wir uns so ein bisschen intensiver beschäftigt, weil der so diese ganzen Ideen mit diesem Extrabereich, mit den Ideen und mit dem Guten. Dann haben wir das letzte Mal, haben wir uns mit Aristoteles beschäftigt. Warum sind die hier bunt angezeichnet? Die sind deswegen bunt eingezeichnet, weil wir von den beiden relativ viel Material haben. Plato hat wie ein Irrer geschrieben und glücklicherweise sind die Sachen auch alle, oder ein Teil davon, weiß man nicht, was er alles geschrieben hat, aber es ist ein großer Teil seiner Dialoge, ist überliefert. Bei Aristoteles ähnlich, also er hat auch viel geschrieben und es ist relativ viel überliefert worden. Bei den ganzen anderen Philosophen, die nur als Skizze vorhanden sind, haben wir kaum Texte bzw. nur vereinzelte Bruchteile als Zitate in anderen Texten. Eigentlich haben wir wenig Ideen, was die ganzen Jungs, sind eigentlich nur Männer, was die so gelehrt haben. Unser Hauptwissen über diese Personen, wo kaum Texte überliefert sind, ist hier von dem Nachzügler, von Diogenes Laertios. Das ist jemand aus dem 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Und wenn man sich anschaut, dass der hier über Sokrates 600 Jahre vorher geschrieben hat und zusammengefasst hat, dann kann man sich überlegen, aus welchen Quellen er geschöpft hat. Das heißt, die Quellen, aus denen er geschöpft hat, sind nicht wirklich überliefert worden. Man kann also nicht wirklich sagen, was von diesen Sachen, die er tradiert hat, zutrifft und nicht zutrifft. Und das Interessante ist, dass er ja gar kein hauptberuflicher Philosoph war, sondern sozusagen ein Hobbyphilosoph, dem es hauptsächlich um die Anekdoten ging der Personen. Trotzdem ist er derjenige, der so diese Struktur aufgebaut hat mit diesen unterschiedlichen Schulen auch und auf den sich die meisten neuzeitlichen Philosophiehistoriker maßgeblich beschäftigen. Das ist so ein bisschen unsere Quellenlage. Das heißt, wir fischen im Dunkeln. Was wir jetzt machen, wir machen jetzt hier diesen Schnitt und gehen mit unserer Historie auf die andere Seite. Und jetzt könnte man fragen, warum gibt es eigentlich hier zwei Seiten? Das Einfache ist, dass es zwei maßgebliche Schüler von Sokrates gab. Maßgeblich jetzt in meiner Interpretation. Was nämlich interessant ist, dass unsere Philosophiegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sich maßgeblich auf Plato und Aristoteles konzentriert haben. Das sind so die Highlights und dort rückbezüglich dann auch auf Sokrates. Epikur ist ein bisschen behandelt worden, aber diese Ecke hier, was uns interessiert, dieser Bereich sind die Kyniker und dann aus ihnen hat sich die Stoa entwickelt und das ist diese Linie hier. Diese Linie ist kaum rezipiert worden im 19. und 20. Jahrhundert und auch hier diese Linie, obwohl wir hier von Seneca, also von der Stoa, von Seneca, von Epiktet und Marc Aurel haben wir einige Schriften, aber man hat eher so ein bisschen herablassend geschaut und zwar so aus dieser Perspektive von Plato, Aristoteles hat man auf diese Linie hier geschaut und gesagt, das sind eigentlich nicht mehr so die richtigen Philosophen, sondern da ging es mit der Philosophie eher bergab. Das ist interessant, weil wir im Moment also so eine Art Renaissance erleben von der Stoa und zwar genau von dieser Linie. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, um auch, wenn man irgendwie philosophiehistorische Werke sich anschaut und man sich teilweise wundert, dass diese Leute hier gar nicht oder nur in Nebensätzen auftauchen, die für uns, zumindest aus meiner Perspektive, extrem spannend sind. Wir fangen jetzt hier mit Antisthenes an. Und das war, wie gesagt, ein unmittelbarer Schüler von Sokrates. Antisthenes, also anders als Plato, war kein Vollbürger Athens. Insofern war er wahrscheinlich eher so ein bisschen nicht so ganz ernst genommen von den Athenern, so wie Plato, der ja dem alten Athener Adel angehörte und extrem reich war. So war Antisthenes Sohn eines Atheners und einer thrakischen Sklavin. Thrakische Sklavin klingt erstmal nicht so besonders. Da er also kein Athener Vollbürger war, durfte er auch keinen Besitz dort haben, im Sinne von ein Grundstück oder ein Haus kaufen. Deswegen hat er also mehr oder weniger unter freiem Himmel gelehrt, so ähnlich auch wie Sokrates, wobei Sokrates natürlich Athener Vollbürger war. Antisthenes ist jetzt 20 Jahre älter als Plato gewesen. Zu dem Zeitpunkt, als beide Schüler bei Sokrates waren, war er der Ältere. Und zwar der um 20 Jahre Ältere und natürlich dementsprechend auch viel mehr Lebenserfahrung. Aus den Berichten von Diogenes Laertios geht hervor, und da weiß man jetzt nicht, was da dran ist oder nicht dran ist, der Antisthenes hat den Plato nicht wirklich gemocht, hat eher ihn abgewertet. Er hat sich über die Aufgeblasenheit von Plato lustig gemacht. Kann man sich irgendwie auch vorstellen, wenn das so ein aristokratischer Jüngling ist. Das ist eher so ein sehr erdiger Typ. Also hier in den Texten wird er als ein Mann der Tat beschrieben. Das Interessante ist auch, dass er in den ersten 10 bis 15 Jahren, also auch wieder auch von Diogenes Laertios, war er der maßgebliche Philosoph in Athen als Schüler von Sokrates. Das heißt, der Plato hatte da eigentlich noch wenig zu melden und hat offensichtlich erst im Anschluss, sozusagen 20 Jahre nach dem Tod von Sokrates, ist er dann bekannter geworden. Und das ist interessant, weil unsere Rezeption dieser Geschichte ist, was ich vorhin ja schon gesagt habe, zentriert auf Plato und Aristoteles. Aber zum Zeitpunkt des Todes bzw. der ersten 15 Jahre nach Sokrates haben die keine Rolle gespielt, sondern war die Hauptrezeptionslinie Antisthenes. Sein Schwerpunkt ist, und man sagt, er hat viel stärker sich auf Sokrates bezogen als Plato, was wir ja das vorletzte Mal uns angeschaut haben. Plato ist an irgendeiner Kreuzung falsch abgebogen, in so irgendein Fantasiereich mit seinen Ideen, wo alle Philosophiehistoriker sagen, das hat mit Sokrates offensichtlich nichts mehr zu tun. Das ist Fantasie von Plato, aber das ist das, was unsere Philosophiegeschichte sehr stark beeinflusst hat. Antisthenes ist viel, viel stärker bei Sokrates geblieben. Das heißt, ihm ging es um die konkrete Umsetzung dessen, was Sokrates gelehrt hat, im unmittelbaren Leben. Und deswegen wird er als ein Mann der Tat beschrieben. Er hat von vielen Worten wenig gehalten. Er hat von diesem ganzen enzyklopädischen Wissen wenig gehalten, sondern ihm ging es um die praktische Umsetzung im Alltag. Und das verbindet ihn ein bisschen, finde ich, zu Buddha, von dem ja auch bekannt ist, dass er auf irgendwelche hochphilosophischen Fragen immer so geantwortet hat. Also das klingt ganz interessant, aber das hilft dir bei der konkreten Lösung deines Problems, sprich den Umgang mit Leid und der eigenen Leiterfahrung und dem Weg zum, ich sage jetzt mal positiv formuliert, zum Glück oder zur Freiheit von Gier, Hass und Verblendung, hilft dir dieses ganze Wissen und dieses ganze philosophische Gedöns überhaupt nicht. Und offensichtlich war der Antisthenes ein ähnlicher Typ. Und auch der Sokrates war eher so aus diesem Holz geschnitzt. Und das ist so, finde ich, eine Parallele zu Buddhismus oder zu meinem Verständnis jetzt von Buddhismus und der Lesart des Buddha aus dem Pali-Kanon. Ein Schüler bzw. Kompagnon ist Diogenes von Sinope. Und das ist derjenige, der in dem Fass gelebt hat, ja, wenn ihr euch erinnert. Diese beiden und auch Sokrates haben sich um Reichtum überhaupt nicht geschert. Sie ging einen Schritt weiter, das heißt, eine ihrer Grundideen war die Unterscheidung zwischen natürlichen Bedürfnissen und künstlichen Bedürfnissen. Und die natürlichen Bedürfnisse sind Essen, Trinken, Bekleidung, Behausung und Befriedigung des Sexualtriebes. Das ist das Wesentliche in diesem Ansatz. Und die künstlichen Bedürfnisse sind alles, was darüber hinaus führt. Das heißt, Reichtum, Ansehen, tolle Kleider, tolles Haus, Videoanlage, wobei Videoanlage gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, diese ganzen Geschichten. Das wäre in meinem Verständnis auch eine Parallele zum Buddhismus. Das heißt, der Buddha hat ja seinen Schüler oder seinen maßgeblichen Schülern, das waren dann die Mönche, also nicht nur empfohlen, sondern es war die Mönchsregel, auf sämtlichen zusätzlichen Besitz zu verzichten. Und das ist in meinem Verständnis diese Linie, die sehr ähnlich zu dem buddhistischen Ansatz ist. Es wird hier dieser Begriff der Selbstgenügsamen eingeführt, und zwar der griechische Begriff für die Selbstgenügsamkeit ist die Autarkie, also autark zu leben. Das ist ja auch noch ein Begriff, den wir heute benutzen. Und was damit gemeint war, ist, dass wir alles, was wir benötigen, um ein gutes Leben zu führen, um glücklich zu sein, schon in uns haben. Das heißt, wir müssen nichts Künstliches von außen hinzuführen. Also wir brauchen kein großes Haus, um glücklich zu sein, wir brauchen kein schnelles Auto, um glücklich zu sein, sondern die Grundidee ist, wir besitzen alles schon, was wir zum Glück brauchen. Und das ist der Begriff der Selbstgenügsamkeit. Anders als bei Plato und bei Aristoteles, die haben ja eher so einen mittleren Weg eingeschlagen, sprich, die haben gesagt, ja, eigentlich ist es ganz gut, wenn man Geld hat, eigentlich ist es ganz gut, wenn man ein schönes Haus hat, das ist nicht unbedingt schlecht. Sie sagen auch nicht, dass es schlecht ist, aber sie sagen ganz klar, man braucht es nicht. Und insofern haben sie ihren Fokus darauf gesetzt, diese Dinge auch gar nicht anzustreben. Und das Paradebeispiel wäre Diogenes von Sinope. Der hat auf sämtlichen Besitz verzichtet, hat als Bettler gelebt und hat in irgendeinem riesigen Weinfass oder Vorratsgefäß gelebt und hat dann seine Mitbürger angebettelt, ihn nun zu unterstützen. Und das ist vielleicht in dieser Extremform von Diogenes von Sinope, ist nicht unbedingt das Vorbild vom Buddha, aber die Idee, dass das ganze Potenzial schon in uns vorhanden ist und die spirituelle Arbeit darin besteht, dieses in uns vorhandene Potenzial im Alltag zu manifestieren, ist in meinem Verständnis eine Parallele und geht in diesen Strang. Dieser Ansatz nannte sich dann später, wurde der, also die Kynike genannt. Kynike kommt also von irgendwie, weiß ich nicht, wie der Ursprungsbegriff heißt. Eigentlich hat der Begriff eine Verwandtschaft mit Hunden. Und jetzt hat man irgendwie gerätselt, woher kommt der Begriff. Eine Möglichkeit, den Begriff zu erklären, wäre, dass der Diogenes und diese Leute, die sich diesem Ansatz verbunden fühlten, so wie Hunde herumgestreut sind. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Da gibt es unterschiedliche Ideen, wo der Begriff herkommt. Aber der entscheidende Begriff ist, den Begriff der Selbstgenügsamkeit nicht nur definiert haben, sondern auch gelebt haben. Und dass sie offensichtlich auch den Herrschenden gegenüber sehr kritisch waren. Das waren die Leute, die auf dem Marktplatz so ähnlich wie auch Sokrates mit den Leuten in Diskussionen eingestiegen sind und ihnen klargemacht hat, dass so wie sie leben, ist es eigentlich ziemlicher Mumpitz, führt zu nichts außer zu Ärger und sie sollten ihre ganze Energie auf das Wesentliche richten. Und das ist die Entwicklung des eigenen Potenzials und das eigene Potenzial wird ja also in der griechischen Philosophie jetzt in meiner Begrifflichkeit als Arete begriffen, sprich als das, was uns gut macht oder was uns zu einer Bestheit führt. Das heißt, ihr Grundbegriff neben der Autarkie ist der Arete, was auch bei denen hier einer der Grundbegriffe war. Aber ich finde, die machen mit der Umsetzung viel mehr Ernst als die, die ja eher so in die Bibliothek und ins Bücherschreiben und ins Studieren abgedriftet sind, was wir uns dann auch angeschaut haben, wo ja hier der Entwicklungsgang eher so ist, wie halt eine Universitätslehre oder Ausbildung betrifft. Das heißt also sehr viel studieren, studieren, studieren. Und das war überhaupt nicht deren Sache, sondern die haben gesagt, also wir leben ein relativ einfaches Leben und konzentrieren uns darauf, unsere eigenen Qualitäten zu manifestieren. Und die eigenen Qualitäten ist das, was mit dem Begriff Arete genannt wird. Im Buddhismus gibt es dann auch ähnliche Begriffe. Also der Grundbegriff im Buddhismus ist die Buddha-Natur. Das ist auch etwas, was wir in uns haben, was wir uns nicht hinzufügen müssen oder von irgendjemandem kriegen, sondern das haben wir schon. wenn wir unsere inneren Qualitäten, so wie Mitgefühl, Wohlwollen, Gelassenheit, Großzügigkeit, diese Qualitäten in uns entwickeln, dann ist das schon das Endergebnis. Mehr gibt es da nicht zu entwickeln. Das meint der Begriff des Erwachens, also Bodhi, wo dann auch ja der Begriff des Buddha abgeleitet wird. Das heißt, der Erwachte, das heißt, wir erwachen zu unseren eigenen Qualitäten, um sie dann auch im Alltag umzusetzen. Von ihrer Umwelt sind die ein bisschen als nervtötend wahrgenommen worden, so ähnlich auch wie Sokrates. Die Umwelt hat es nicht so gut gefunden, permanent kritisiert zu werden und sich permanent über sie lustig zu machen. Wir haben eine moderne Interpretation dieses Ansatzes der Kyniker. Der Begriff des Zynikers ist aus dem Begriff der Kyniker entstanden. Kyniker meinte wirklich also Leute, die sich über andere auch lustig gemacht haben und ziemlich viel schwarzen Humor offensichtlich auch hatten. Es gibt einen modernen Bezug auf diese Kyniker, das ist Sloterdijk. Sloterdijk ist ein deutscher Philosoph, der so vor 20 Jahren, glaube ich, sehr modern war, in ganz vielen Talkshows aufgetaucht ist und einige Themen sehr kontrovers angestoßen hat, um dann auch entsprechend zu diskutieren. Sein Einstiegsbuch, mit dem er bekannt geworden ist, ist ein Buch, was sich an die Frankfurter Schule anschließt, aber nochmal die Frankfurter Schule kritisiert, in dem Sinne, dass er also sich überlegt, wie kann man die herrschenden Machtsituationen kritisieren. Bei der Frankfurter Schule bzw. bei der 68er-Bewegung hat das nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, die Leute, die 68er demonstrieren gegangen sind und dann diesen berühmten Marsch durch die Institutionen angetreten sind, sind dann die Leute, die heute mit dem Porsche durch die Gegend fahren. In den 68ern hat das leider nicht wirklich zu der großartigen Veränderung geführt. Sloterdijk hat eine interessante These vertreten, anknüpfend an die Kyniker, indem er gesagt hat, das Einzige, wie man Mächtige kritisieren kann, ist über den Humor, indem man sich über sie lustig macht, weil das ist ihre Schwachstelle, weil sie sind extrem eitel und wenn man jetzt anfängt, sich über sie lustig zu machen, da werden sie dann sehr, sehr gekränkt. Das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, es ist für einen selbst befreiend, wenn man sich lustig über irgendwelche Mächtigen macht und es ist sozusagen vielleicht auch ein bisschen verändernd. Die große Veränderungsgeschichte hat er eher in Frage gestellt. Das war so ein Buch, dessen Titel ich im Moment vergessen habe. Ich glaube, die Kritik der zynischen Vernunft oder irgendwie so ähnlich, müsste ich nachschauen, kann ich nachliefern. Es war auf jeden Fall zu seiner Zeit, ist das so gehandelt worden. Also das Revival der Philosophie und auf einmal haben ganz viele Schüler wieder Interesse gehabt oder bekommen, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Und im Philosophieunterricht in Schulen wurde dann Sloterdijk gelesen und so, weil er das Thema sehr unkonventionell bringt. Er hat sehr, sehr viel publiziert. Also er ist so einer derjenigen Philosophen gewesen, die öffentlichkeitswirksam aktiv waren. Also ich würde jetzt mal sagen, so in den letzten Jahren war Habermas sehr viel, dann ist Habermas immer stiller geworden, dann kam Sloterdijk und der jetzige ist Richard Brecht. Das ist so der Abstieg, müsste man sagen. Vom Niveau her ist es immer weniger geworden. Wobei Sloterdijk hat so einen eigenen Ansatz gehabt. Da würde ich nicht behaupten, dass es vom Niveau weniger geworden ist. Aber Brecht, was er so von sich gibt, ist eher mit Vorsicht zu genießen. Ja, also das ist jetzt so unsere Kurve und das nächste Mal werden wir dann also mit der Stoa beginnen, weil der Zenon bei einem Kyniker ist er sozusagen in die Lehre gegangen, bei Krates, und hat sich dann aber von diesem extremen kynischen Ansatz abgesetzt und hat sein eigenes Ding gemacht, so würde man das in Neudeutsch formulieren. Wir finden viele Elemente, viele kynische Elemente in der Stoa. Und wir finden aber auch in der Stoa viele Elemente von diesem ganzen Komplex der griechischen Philosophie. Ich würde sagen, vielleicht lassen wir das so stehen, weil dann haben wir so diesen Komplex der Kyniker uns angeschaut, wissen, dass die sich direkt auf Sokrates bezogen mit der Parallele zum Buddhismus und dass sie die unmittelbaren Bezugspunkt der Stoa ist. Und dann fangen wir beim nächsten Mal mit der Stoa an. So würde ich das vielleicht für heute so stehen lassen. Danke.